Wir alle kennen Geschenke. Geschenke sind ein wichtiger Teil, wichtiger Bestandteil unseres sozialen Lebens. Sie drücken Liebe, Dankbarkeit, Wertschätzung und Freundlichkeit aus. Geschenke finden sich auch immer zu gewissen Zeitpunkten, an gewissen Lebensphasen. Ja, ein Geburtstag ohne Geschenke ist kein wirklicher Geburtstag, zumindest für mich nicht. So. Und als Kind kann man sich ein Weihnachten ohne Geschenke auch nicht vorstellen. Und so gibt es verschiedene Momente im Leben eines Menschen, wo Geschenke angebracht sind. Und so ist es auch bei uns im europäischen Raum, in unserer Kultur, auch so, dass wenn man irgendwo eingeladen wird, ja irgendwo zu Besuch ist, irgendwo zu Gast ist, dann bringt man oft so ein Geschenk mit, um dem Gastgeber seine Dankbarkeit zu zeigen, um Wertschätzung und um Liebe zu zeigen. Das Gleiche macht auch Paulus im ersten Korintherbrief. Paulus grüßt die Gemeinde und schreibt diesen Brief und ganz zu Anfang stellt er ihnen ein Geschenk vor. Aber dieses Geschenk ist viel größer als so eine kleine Geschenktüte oder so eine Merci-Packung. Dieses Geschenk verändert ein komplettes Leben. Und er stellt ihnen dieses Geschenk vor, nicht als ein Geschenk, was er ihnen bringt. Nicht etwas, was sie sich erarbeitet haben, sondern ein Geschenk, was sie eigentlich schon lange besitzen. Der Titel meiner Predigt heißt Reich beschenkt, wie ein Leben in Gnade aussehen kann. Ich möchte mit euch einen Text anschauen, die Einleitungspassage vom ersten Korintherbrief. Und wir wollen uns zusammen anschauen, was für ein Geschenk meint Paulus denn? Was für ein Geschenk führt er den Korinthern vor Augen? Ich möchte den Text mal mit euch gemeinsam lesen. Wir finden den im ersten Korintherbrief, Kapitel 1, die Verse 4 bis 9. Da schreibt Paulus an die Korinther: Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist. Dass ihr in allem reich gemacht worden seid, in ihm, in allem Wort und in aller Erkenntnis, wie das Zeugnis des Christus in euch gefestigt worden ist, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch festmachen wird bis ans Ende, sodass ihr unverklagbar am Tag sein werdet, am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Paulus beginnt diesen Brief mit großer Dankbarkeit. Und er sagt, ich danke Gott alle Zeit euretwegen. Der fleißige Bibelleser weiß, dass Paulus später im Korintherbrief harte Worte findet. Ja, er geht mit den Korinthern stark ins Gericht, korrigiert sie an ganz, ganz vielen Stellen und wird an einigen Stellen sie sehr hart anreden. Er wird sie an einigen Stellen sehr stark kritisieren. In dieser Gemeinde gibt es Dinge, die wirklich falsch laufen. Später wird er sehr, sehr harte Worte dafür finden und sehr klar die Missstände in der Gemeinde ansprechen. Umso erstaunlicher ist es, dass er am Anfang mit so einer Dankespassage beginnt. Bevor er das Ganze bespricht und auf die Probleme eingeht, ist es ihm wichtig, ihnen zuerst zu zeigen, wer seid ihr, was habt ihr in Christus? Und so kommt er zu diesem Geschenk der Gnade. Und was ich mit euch machen möchte, ist den Text anschauen und wir werden sehen, was das Geschenk der Gnade ist. Den Inhalt und den Grund. Dann werden wir sehen, wie ein Leben in Gnade aussehen kann. Und am Ende gibt uns Paulus noch eine Verheißung mit, von wem dieses Geschenk kommt. Lasst uns gemeinsam in den Text einsteigen. Er öffnet die Passage mit dem Geschenk der Gnade und sagt genau, was ist denn der Inhalt von diesem Geschenk? Was ist denn das Geschenk der Gnade? Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist. Er benutzt diesen Begriff, die Gnade Gottes. Und was er damit meint, ist eigentlich das Evangelium in Kurzform. Er sagt, ich danke für die Gnade Gottes, die euch widerfahren ist. Ich danke dafür, dass Gott euch gnädig gewesen ist durch Jesus Christus. Er schaut sie an und er sieht nicht die ganzen Probleme. Darauf geht er später ein. Er stellt sich die Korinther vor, er schreibt ihnen und sagt, als erstes danke ich dafür, dass ihr Kinder Gottes seid. Ich danke dafür, dass ihr erkannt habt, dass ihr Sünder seid, dass ihr Jesus Christus erkannt habt, dass ihr verstanden habt, was es bedeutet, mit Jesus zu leben, dass ihr ihm euer ganzes Leben gegeben habt und dass ihr diese Gnade Gottes, Vergebung empfangen habt. Und Paulus macht dann etwas, was er ganz oft in seinen Briefen macht. Oft nennt er eine Sache und im nächsten Vers kommt eine sogenannte Näherbestimmung. Also er sagt, was er denn damit genau meint und welchen Aspekt von der Gnade Gottes hier im Beispiel er besonders betonen möchte. Und das sehen wir in Vers 5. Er sagt, ich danke für die Gnade Gottes, die euch in Jesus Christus gegeben ist. Und dann sagt er, was heißt das denn? Dass ihr in allem reich gemacht worden seid. In allem Wort und in aller Erkenntnis. Er sagt, dass ihr in allem reich gemacht worden seid, worin? In ihm, in Jesus. Das bedeutet es, die Gnade Gottes zu haben. Wenn du ein Christ bist und wenn du die Gnade Gottes durch Jesus Christus angenommen hast, dann bist du nach Paulus Definition reich gemacht worden. Du hast dir diesen Reichtum nicht selber erarbeitet, aber du hast diesen Reichtum in Christus. Dann nennt er noch zwei andere Sachen, reich in allem Wort und in aller Erkenntnis. Die Frage ist, was bedeutet das? Wenn wir uns den Brief im Gesamten anschauen, dann wird deutlich, dass Paulus an vielen Stellen über Gaben spricht, auch später noch in unserem Text. Er spricht über Gaben und er spricht darüber, was es bedeutet, in der Gemeinde zu leben, wie die Gemeinde Gottes aussieht. Und wenn er alles Wort und alle Erkenntnis meint, dann ist im Kontext ziemlich deutlich, dass er damit die Begabungen der Korinther herausstellt und sagt, die Wortgabe, also die Gabe des Predigens, des Verkündigens und die Erkenntnis ist bei euch sehr stark und dafür danke ich. Aber grundsätzlich dankt er dafür, dass sie gerettet sind und weil sie gerettet sind, bedeutet es, dass sie reich gemacht worden sind in ihm. Gerettet sein bedeutet eben nicht nur, dass meine Schuld vergeben ist, sondern es bedeutet auch, dass die Gerechtigkeit von Jesus mir angerechnet wurde. Die Rechtfertigung ist ein ganz, ganz wichtiger Teil der Errettung. Es bedeutet nicht nur, okay, ich habe meine Schuld erkannt, bekannt, ich habe sie auf Jesus geladen und sie ist deswegen weg. Das bedeutet Errettung auch, aber der zweite Schritt ist, dass die Gerechtigkeit, die bei Jesus ist, mir übertragen wird. Im zweiten Korintherbrief, dem nächsten Brief, geht er nochmal darauf ein, in Kapitel 8, Vers 9, und sagt Folgendes. Denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, also Jesus, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Wenn Paulus vom Reichtum in Christus spricht, dann meint er damit kein dickes Portemonnaie, sondern er meint, dass die Gerechtigkeit, das, was Jesus Christus getan hat, er als heilige Person in seiner Stellung vor Gott, dass dieser Reichtum dem Gläubigen anerkannt und zugerechnet wird. Was bedeutet das für uns? Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht und in diesem Graphen seht ihr, wie ein geistliches Leben aussehen kann. Natürlich ist das nur ein Bild, natürlich ist das nur eine Illustration, aber es gibt im Leben eines Menschen einen Punkt, wo er sich bekehrt und dann kommt er zu neuem Leben, dann beginnt sein geistliches Leben und er wächst im Glauben. Jeder Mensch, der mit Jesus lebt, sollte ihm ähnlicher werden, im Glauben wachsen. Er sollte sich in seinen Gaben entwickeln, in der Frucht des Geistes, in Liebe, in Freude, Friede, Dankbarkeit, Selbstbeherrschung. In all diesen Lebensbereichen sollte er wachsen, Jesus ähnlicher werden. Aber geistliches Wachstum funktioniert nie linear. Es ist nicht so, dass man immer nur wächst und das immer so linear verläuft, sondern ein geistliches Leben hat immer Höhen und Tiefen. Es gibt immer geistliche Höhenflüge und geistliche Täler. Jeder Christ macht in seinem Leben immer wieder Phasen durch, wo er stark wächst, aber manchmal auch, wo er Rückschritte macht. Wo es Phasen der geistlichen Dürre gibt. Wo man vielleicht zweifelt. Wo es sein kann, dass man vielleicht den Glauben fast verliert. Aber es gibt immer wieder Phasen im Leben eines Menschen, wo es im Glauben aufgeht und immer Phasen, wo es bergab geht oder sich nicht entwickelt. So sind wir Menschen. Das ist eine normale geistliche Entwicklung. Und wenn Paulus hier von dem Reichtum spricht, dann sagt er das in einem kompletten Zustand. Er sagt, ihr seid reich gemacht worden. Und was er meint, ist nicht die geistliche Performance, dein geistliches Leben von heute, von morgen, von übermorgen, sondern er meint deine Stellung in Christus. Das ist das, was er meint und das ist das, was die zweite Linie zeigt. Wir haben unser geistliches Leben, was sicherlich immer wieder Aufs und Abs hat, aber unsere Stellung in Christus, wer wir in Christus sind, ändert sich nicht. Paulus blickt auf diese Gemeinde und da läuft viel falsch. Und er sagt, ihr seid reich gemacht worden in Christus. Das habt ihr nicht selbst gemacht, das ist euch angerechnet worden. Ihr seid reich gemacht worden in Christus. Und was dieses Bild zeigt, ist, dass unsere Stellung in Christus nicht von unseren gegenwärtigen Umständen, von unserer täglichen Performance abhängt. Ich glaube, dass in diesem Vers eine Wahrheit kommuniziert wird, die für uns extrem wichtig ist. Reichtum in Christus ist ein Status, keine Leistung. Reichtum in Christus ist ein Status, keine Leistung. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wenn wir über unser geistliches Leben nachdenken, dass wir immer wieder vor Augen führen. Natürlich ist es wichtig, im Glauben zu wachsen. Natürlich ist es wichtig, im Glauben Christus ähnlicher zu werden und wir sollten Sünde nicht auf die leichte Schulter nehmen, weil Gott sie auch nicht auf die leichte Schulter nimmt. Das ist wichtig. Auf der anderen Seite sagt uns dieser Text, sagt Paulus, dass die Stellung vor Gott in Christus bedeutet, dass wir reich gemacht worden sind. Das ist eine definitive Stellung. Wir müssen uns unsere Stellung vor Gott nicht erarbeiten, sondern sie wurde durch Christus bewirkt. Wir müssen uns unsere Stellung vor Gott nicht erarbeiten, sie wurde durch Christus bewirkt. Und ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Vielleicht bist du gerade in so einer geistlichen Tiefphase. Ich möchte dir an dieser Stelle Mut zusprechen, weil auch Paulus den Korinthern an dieser Stelle Mut zuspricht. Er bedankt sich bei ihnen und bei Gott und er sagt, ich danke Gott für euch, weil ich weiß, eure Stellung in Christus ist sicher. Ihr seid reich gemacht worden. Aber wie kann das sein? Wie kann das sein, dass obwohl da so viel falsch läuft, Paulus sagen kann, ihr seid reich gemacht worden. Obwohl es da so viele Missstände in dieser Gemeinde gibt, so viel Sünde, alles Mögliche, wie kann er sagen, ihr seid reich gemacht worden? Ich glaube, die Antwort finden wir direkt im nächsten Vers. Er sagt es, der Grund ist, dass ihr fest in Christus seid. Wie denn das Zeugnis von Christus in euch gefestigt worden ist. Der Grund, warum ihr reich in Christus seid, liegt nicht in eurer Performance, weil ihr so gut seid, das seid ihr gar nicht, darauf wird er dann später eingehen, sondern er sagt, weil ihr im Zeugnis von Christus gefestigt worden seid. Das Evangelium hat euch festgemacht. Das Evangelium hat euch in einer Art und Weise gefestigt, dass es nicht mehr um eure Handlung geht, sondern darum, wer ihr in Christus seid. Das Zeugnis von Christus, er meint damit seine eigene Verkündigung, er selber hat diese Gemeinde gegründet. Und wenn er sagt, wie denn das Zeugnis von Christus in euch gefestigt worden ist, dann meint er damit im Groben eigentlich genau das. Ihr habt diese geistliche Segnung erfahren, ihr seid reich gemacht worden, aber das nur dementsprechend, was ihr bereits geglaubt habt. Gemäß dem Evangelium, in dem ihr festgemacht worden seid, eine feste Grundlage, fest in Christus zu sein, ist die Grundlage dafür, das Geschenk der Gnade anzunehmen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal eine Einfahrt gepflastert hat. Wichtig dabei, ist nicht nur ein paar Steine zu haben, ein bisschen Kies und ein paar Helfer. Man braucht auch immer einen ordentlichen Untergrund. Man braucht immer eine vernünftige Rüttelplatte. Ein nicht verdichteter Boden ist keine gute Grundlage, um eine Einfahrt zu pflastern. Das sieht vielleicht am Anfang ganz gut aus, aber mit der Zeit, sobald die ersten Autos drüber fahren, sobald der erste Regen kommt, der erste Frost, verschwimmt das Ganze. Es wird uneben, es entstehen Löcher. Wenn man eine Einfahrt richtig pflastern will, dann ist es erstmal wichtig, den Boden richtig zu verdichten und fest zu sein. Diese feste Grundlage, genauso wie man das beschreiben würde, beschreibt Paulus das auch hier im Text. Und er sagt, ihr seid fest geworden, ihr seid festgemacht worden in Christus. Und diese Festigkeit, dieses Halten am Evangelium, dieses Dichtsein an Jesus, dieses Verwurzeltsein in der Gnade sorgt dafür, dass ihr reich gemacht worden seid. Paulus schaut auf die Korinther und er sagt, ich danke Gott dafür, dass ihr reich geworden seid, weil ihr fest seid im Evangelium. Der Grund für ihre Errettung, der Grund für das, was sie sind, ist nicht sie selbst. Der Grund, warum sie reich sind in Gott, liegt nicht in ihnen selbst, sondern es liegt in Gott, in dem, was sie in Jesus haben. Eckart Schnabel, ein Neutestamentler, schreibt zu diesem Text, genau zu diesem Vers, die Gründung und das Wachstum der Gemeinde gehen nicht auf das Konto der von den Korinthern hochgeschätzten Geistesgaben oder ihrer subjektiven Glaubenserfahrung. Sie sind auch nicht mit dem Einsatz des Apostels zu erklären, sondern sie sind einzig und allein das Werk Gottes. Der Grund für Reichtum in Christus liegt nicht darin, in dem, was die Korinther alles gut können, sondern es liegt in dem, was in Christus ist. Und das bringt uns auch direkt zur Anwendung. Gnade wird wirksam, wo Menschen auf Christus bauen und nicht auf sich selbst. Ich glaube, das ist die Botschaft, die in diesem Text steht. Paulus könnte viel über sie sprechen, was sie alles Gutes gemacht haben, aber er fasst sich kurz und die Betonung des Textes liegt nicht bei den Korinthern, sondern bei dem, was Gott für sie getan hat. Gnade wird dann wirksam, wenn Menschen auf Christus bauen und nicht auf sich selbst. Ich glaube, diese Wahrheit verändert, wie wir Gemeinde denken. Ich glaube, diese Wahrheit kann unser Bild von Gemeinde, unser Bild vom geistlichen Leben vollkommen verändern. Wenn es nicht mehr um mich geht, sondern das, was Christus in mir getan hat, dann mache ich Dienste nicht mehr, um vor anderen gut dazustehen. Dann mache ich Dienste nicht mehr, damit andere Leute gut über mich denken. Dann lese ich nicht Bibel aus Angst, dass mich Gott vielleicht nicht mehr liebt, wenn ich meine stille Zeit nicht mache. Sondern ich mache das alles aus Dankbarkeit, was Jesus für mich getan hat. Es gibt viele Menschen, die fern von Gemeinde sind und fern von Gott, weil sie von Menschen enttäuscht wurden. Es gibt viele Menschen, die von sich selber Enttäuschung erfahren haben, weil sie mit anderen Menschen in Kontakt gekommen sind und sie schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und vielleicht bist du heute im Livestream und du willst eigentlich gar nicht in die Gemeinde kommen, weil es hier Menschen gibt, die dir Unrecht getan haben oder denen du Unrecht getan hast, weil es Dinge gibt, die nicht geklärt sind. Ich glaube, dieser Text hat eine wichtige Botschaft für uns. In der Gemeinde geht es nicht um die Personen, sondern es geht um Jesus. Geistliches Leben, ein Leben in Gnade, fokussiert sich auf Jesus, auf das, was er getan hat, nicht auf das, was ich tue. Ich schaue auf Jesus und nicht auf mich selbst. Und das verändert die Art und Weise, wie ich an Dienste rangehe. Das verändert die Art und Weise, wie ich über Gemeinde denke. Das verändert die Art und Weise, wie ich mein geistliches Leben lebe. Manchmal haben wir den Eindruck, okay, wenn ich heute 20 Minuten mehr bete, wenn ich heute 10 Minuten länger Bibel lese, dann wird mich Gott wirklich belohnen. Und ich glaube, das ist ein falsches Denken. Ich glaube, Paulus spricht hier genau das Gegenteil und sagt, obwohl die Korinther an so vielen Stellen Probleme haben, weil sie in Gott verankert sind, haben sie die Segnungen. Es ist nichts, was sie sich verdient haben, sondern es ist Gnade. Es ist ein Geschenk, unverdient für die Korinther und auch für uns heute. Wenn wir heute auf unser geistliches Leben schauen, dann möchte ich, dass wir das mit dem Blick von Paulus machen. Gott hat dich reich beschenkt, nicht weil du es verdient hast, nicht weil ich es verdient habe, sondern weil Jesus für uns den Preis der Gnade bezahlt hat. Nachdem Paulus beschreibt, was dieses Geschenk der Gnade ist, was der Inhalt ist und was der Grund für dieses Geschenk ist, nämlich Christus und nicht wir selbst, geht er darauf ein, wie denn das jetzt im Leben der Korinther aussehen kann. Er beschreibt, okay, was bedeutet das denn jetzt für uns? Was sind denn die Konsequenzen von einem Leben in Gnade? Und das Erste, was wir sehen, ist, dass sie völlig ausgerüstet sind mit allen Gnadengaben. Ich möchte einmal den Text vorlesen. Wir finden das ab Vers 7. Sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe. Im Griechischen finden wir hier die stärkste Verneinung, die es gibt. Im Endeffekt sagt Paulus hier, sodass ihr überhaupt niemals unter keinen Umständen keinen Mangel nicht haben werdet nicht. Paulus betont das hier extrem stark und sagt, ihr werdet unter keinen Umständen Mangel an Gnadengaben haben. Der Grund, weil Jesus für euch gestorben ist, weil ihr dieses Geschenk der Gnade empfangen habt. Der Grund, dieses Geschenk der Gnade bewirkt, dass sie ein Leben führt, in dem ihr keinen Mangel an Gnadengaben haben werdet. Was sind Gnadengaben? Gnadengaben oder auch an einigen Stellen Geistesgaben sind Begabungen, die Gott jedem Gläubigen schenkt. Jeder Mensch, der an Jesus glaubt und ein Leben mit Jesus lebt, jeder Mensch, der den Heiligen Geist in sich trägt, bekommt von Gott Gaben zugeteilt. Kein Mensch hat alle Gaben, aber jeder Mensch hat etwas, was Gott in ihn hineingelegt hat. Und wenn Paulus diese Gemeinde sieht, dann sagt er, weil ihr in Christus gegründet seid, weil ihr das Geschenk der Gnade habt, ihr habt keinen Mangel an den Gaben, die damit einherkommen. Jeder Mensch, der sich bekehrt, wird ausgerüstet mit Gnadengaben zum Dienst. Ich habe eine Zeit lang bei ein paar Jahre im Edeka gearbeitet, an der Kasse. Und es war eigentlich ein ganz interessanter Job. Und mein Arbeitgeber hat mir alles zur Verfügung gestellt, was ich für diesen Job brauchte. Ja, ich kam dahin, das T-Shirt habe ich nicht selbst bezahlt, das hat mein Arbeitgeber bezahlt. Die Kasse habe ich auch nicht selbst bezahlt, die war schon da. So, ich habe mich da reingesetzt, dann habe ich eine Kasse bekommen mit 800 Euro drin, die auch nicht mein eigenes Geld waren, sondern das hat mir mein Arbeitgeber zur Verfügung gestellt, damit ich meine Arbeit gut machen kann. Und genauso wie jeder Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer die Dinge zur Verfügung stellt, die er zum Arbeiten braucht, genauso sehen wir das hier in dem Text, hat Gott uns schon alles zur Verfügung gestellt, was wir für unser geistliches Leben brauchen, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe. Wenn Paulus auf die Korinther schaut, dann sieht er, durch das Geschenk der Gnade haben wir alles, was wir brauchen. Ich glaube, das ist eine wichtige Botschaft, die hier in diesem Text steckt. Durch das Geschenk der Gnade, dadurch, dass Jesus für uns gestorben ist, haben wir alles, was wir brauchen. Wir Menschen sind oft angetan von Attraktionen. Wir wollen was erleben. Wir wollen auch in unserem Glaubensleben immer Dinge erleben, Dinge sehen. Und manchmal stellt man sich die Frage, okay, bin ich überhaupt bekehrt, wenn Gott mir keine großen Wunder schenkt, wenn ich nichts Großartiges sehe? Ich glaube, in diesem Text wird Paulus sehr deutlich und sagt, dadurch, was Jesus für dich getan hat, hast du alles, was du brauchst, um geistlich zu wachsen. Oft hat man den Eindruck, ja, wenn ich ein bisschen älter bin, dann werde ich geistlich wachsen, dann werde ich mehr Bibel lesen, dann werde ich mich mehr auf Jesus ausrichten. Eine Zeit lang war das bei mir so, als noch jünger war, ich mir dachte, okay, wenn ich irgendwann getauft bin, dann bin ich ein richtig guter Christ und dann bin ich reif, dann bin ich schon erwachsen. Irgendwann war ich getauft, habe gemerkt, okay, ich bin gar nicht so erwachsen und gar nicht so reif und gar nicht so geistlich gut unterwegs. Und dann dachte ich, okay, ja später, wenn ich 18 werde, dann bin ich schon erwachsen und dann wird mein geistliches Leben auch besser. Und wir haben so den Eindruck, als wenn wir in Heiligkeit stolpern würden und wir leben immer auf das Nächste und sagen, ja, bald ist es soweit, dann werde ich geistlich wachsen. Irgendwann, wenn ich alt bin, dann werde ich mir Zeit nehmen zum Bibellesen und zum Gebet. Paulus sagt hier, jeder Christ hat ab dem Moment seiner Bekehrung alles das, was er braucht, um geistlich zu wachsen. Dieser Text motiviert uns, nicht zu warten, bis wir irgendwann in unser geistliches Leben investieren, sondern wir haben schon alles, was wir brauchen, um zu wachsen. Aber ich glaube, das ist nur die erste Wahrheit in diesem Text. Er sagt nämlich nicht, sodass du keinen Mangel hast an allen Gnadengaben. Er spricht nicht zu Individuen, sondern er spricht zur gesamten Gemeinde. Und ich glaube, das ist der zweite genauso wichtige Punkt. Ein Leben in Gnade funktioniert nur gemeinsam. Es ist interessant, er sieht sich nicht die Einzelperson an und sagt, du hast alleine für dich alles, was du brauchst, um zu wachsen, sondern er sieht sich die Gemeinde an, das Kollektiv, und sagt, ihr habt das Geschenk der Gnade bekommen, deswegen habt ihr keinen Mangel an irgendeiner Gnadengabe. Geistliches Leben, Christentum, ist keine One-Man-Show. Gott hat die Gemeinde eingesetzt, damit jeder seine Gaben mit an den Tisch bringt. Dass jeder sich einsetzt. Geistliches Leben funktioniert nur im Kollektiv. Geistliches Wachstum funktioniert nur in der Gemeinde. Ja, du hast von Gott alles bekommen, was du brauchst, um geistlich zu wachsen, aber die Gemeinde ist ein wichtiger Schlüssel davon. Ohne Gemeinde kann geistliches Wachstum nicht funktionieren. Gott hat sich das so gedacht. Es war Gottes Plan. Sicherlich gibt es Ausnahmefälle, wenn Leute in der Verfolgung sind, wo Gott auch diese Menschen sieht und auch sie geistlich wachsen lässt. Sicherlich. Sicherlich. Aber auf der anderen Seite hat sich Gott bei der Gemeinde etwas gedacht. Ein Leben in Gnade funktioniert nicht gemeinsam, weil keiner von uns alle Gaben besitzt. Wir brauchen einander und ohne wirkliche Gemeinschaft kann dieses Geschenk der Gnade nicht in die Praxis umgesetzt werden. Und ich möchte uns motivieren, ein Leben in völliger Gemeinschaft zu leben. Vielleicht schaust du im Livestream zu und du warst schon seit Ewigkeiten in keiner Gemeinde mehr. Ich möchte dich dazu motivieren, eine Gemeinde zu finden und dir eine Gemeinde zu suchen, wo du wirklich Teil von bist. Und Teil einer Gemeinde zu sein bedeutet nicht, sich am Sonntag für 2 Stunden in ein Gebäude zu setzen oder für 2 Stunden vor dem Livestream zu setzen, sondern es bedeutet, Menschen um sich zu haben, mit denen man sich wirklich austauscht. Ich möchte dich dazu motivieren, wenn du noch keine Kleingruppe hast, such dir eine Kleingruppe. Wenn du noch keine Menschen in deinem Umfeld hast, wo du auch über deine Sorgen reden kannst, über Dinge, die dich beschäftigen, Leute, die für dich beten, Leuten, denen du deine Sünden bekennen kannst, Menschen, die dich in deinem geistlichen Leben begleiten, wenn du das noch nicht hast, dann möchte ich dir das wärmstens ans Herz legen. Nicht, weil das meine Gedanken sind, sondern weil ich glaube, dass Paulus das hier in diesem Text betont. Ich glaube, Paulus hat hier eine große Betonung darauf, dass Gemeinde nur zusammen funktioniert. Und nicht nur dadurch, dass wir uns zusammen an Veranstaltungen beteiligen, sondern dass wir einander dienen. Dass wir uns einsetzen, du hast Begabungen mitbekommen, bring sie ein, wir brauchen dich, wir brauchen einander. Gemeinde funktioniert nur im Kollektiv. Ich glaube, Paulus betont das so stark und wenn wir den Brief weiterlesen würden, werden wir merken, dass er noch weiter auf dieses Thema eingeht. Er schneidet das hier nur an und später, ein paar Kapitel später, beschreibt er dann die Gemeinde Gottes wie einen Körper. Wo es einzelne Glieder gibt. Es ist alles ein Leib, aber es sind einzelne Glieder. Und die Hand kann nicht zum Fuß sagen, ich brauche dich nicht. Wir brauchen alle einander. Und genauso ist es mit der Gemeinde. Wenn du Teil der Gemeinde bist und dich nicht einsetzt, dann schadest du im ultimativen Sinne dir selbst. Aber du schadest allen. Wir brauchen dich. Wir brauchen deine Begabung, weil ein Leben in Gnade nur gemeinsam funktioniert. Und wenn Paulus das Leben in Gnade beschreibt, dann geht er nicht nur darauf ein, was das Geschenk der Gnade ist, wie ein Leben in Gnade aussehen kann, sondern er geht noch weiter. Er sagt, okay, was ist denn das Ziel? Worauf läuft das denn alles hin? Und das sehen wir direkt im nächsten Teilsatz. Er sagt nämlich, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet. der euch auch festmachen wird bis ans Ende, sodass ihr unverklagbar seid am Tag des Herrn. Ein Leben mit dem Geschenk der Gnade hat nicht nur was mit hier und jetzt zu tun, sondern Paulus ändert die Perspektive und sagt, ja, ihr habt keinen Mangel an Gnadengaben, ihr habt von Gott alles bekommen, was ihr braucht, um in der Gemeinschaft zu wachsen, aber ihr macht das, während ihr nach vorne schaut, während ihr auf die Offenbarung Jesu Christi wartet, während ihr erwartet, dass Jesus wiederkommt, der euch festmachen wird am Tag des Herrn. Dieser Begriff Tag des Herrn, oder er nennt es hier Tag unseres Herrn Jesus Christus, ist eigentlich ein Konzept, was im Alten Testament schon ganz viel angeschnitten wird. Ja, der fleißige Bibelleser weiß, wenn man das Alte Testament liest, Tag des Herrn kommt ganz oft vor. Es wird auch an verschiedenen Stellen verwendet und hat auch immer so unterschiedliche Geschmäcker. Manchmal meint der Tag des Herrn etwas Positives. Es meint ein Tag der Erlösung, ein Tag der Freude. Ein Tag, wo das Leid verschwindet und die Menschheit und das Volk Israel komplett erlöst werden. An anderen Stellen meint der Tag des Herrn aber ein Tag des Schreckens, ein Tag des Gerichts, ein Tag, vor dem man sich eigentlich fürchten soll. Und es gibt diese beiden Konzepte, die sich so ein bisschen gegenüberstehen, und wir finden beide diese Betonungen immer mal wieder in der Bibel. Und wenn Paulus hier auf den Text schaut, dann sieht er daraus eigentlich einen Tag der Erlösung, einen positiven Tag, weil er sagt, so dass ihr unverklagbar seid, also ohne Fehler am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Die Art und Weise, wie mein Zustand ist, wie ich vorbereitet bin, ändert die Perspektive darauf, wie ich das Ende sehe. Was meine ich damit? Als ich 17 war, habe ich meinen Führerschein gemacht und ich hatte meine theoretische Prüfung. Und ein Klassenkamerad von mir, wir haben ungefähr gleichzeitig unseren Führerschein gemacht, und er war immer relativ gut vorbereitet. Er hat in den Pausen immer so eine App und hat darauf dann immer so diese Fragen gemacht. Ich war immer ein bisschen faul. So, ich war gar nicht gut vorbereitet auf diese Prüfung, und wir hatten die Prüfung ungefähr zur gleichen Zeit. Und die Perspektive, den Blick, den wir auf diese Prüfung hatten, war komplett anders. Er hat sich richtig gefreut und er sagt, boah, nice, wenn ich mit der Prüfung fertig bin, dann habe ich das hinter mir, dann kann ich die Praxis machen, dann kann ich endlich meine praktische Prüfung machen und dann kann ich fahren. Und für ihn war dieser Blick auf diese theoretische Prüfung ein Erlösungstag. Ja, dann kann ich das endlich abhaken, ich habe keine Lust auf Theorie, ich will fahren. So. Für mich war der Tag der Theorie ein Tag des Herrn im schlechten Sinne. Ich habe auf diesen Tag geschaut und ich habe in der Nacht vorher richtig schlecht geschlafen, weil ich wusste, ich war nicht vorbereitet. Ich habe immer mal wieder diese Tests gemacht, aber im Endeffekt gab es ganz viele Fragen, wo ich keine Ahnung hatte. Und ich habe mir auch nicht die Mühe gemacht, mich vorzubereiten. Und ich wusste, wenn dieser Tag kommt, das wird für mich kein schöner Tag. Und ich glaube, genau so ist es auch hier, wie Paulus das beschreibt. Der Tag des Herrn ist für die einen ein Schreckenstag, für die anderen nicht. Und er sagt, das ist der Tag, Christus wird euch bis dahin festmachen. Er wird euch unverklagbar machen. Das, was ihr in Jesus habt, ist, dass ihr die Stellung in ihm habt, dass ihr gerecht vor Gott seid. Das heißt, wenn ihr an die Zukunft denkt, an den Tag des Herrn denkt, dann ist das für euch kein Schreckenstag, sondern es ist ein Tag, wo ihr wisst, Jesus wird wiederkommen und ich bin mit dabei. Jesus wird wiederkommen und ich weiß, in ihm bin ich sicher. Er wird dich festmachen. Das Ziel ist es, sicher bis ans Ende zu sein. Ein Leben in Gnade ändert die Perspektive auf die Ewigkeit. Die Ewigkeit kann für dich unterschiedliche Vorstellungen mit sich bringen. Für den einen ist das vielleicht eine wunderschöne Vorstellung, dem anderen macht das vielleicht Angst. Wenn wir das Geschenk der Gnade haben, dann ist für uns die Ewigkeit kein Schreckenstag, sondern etwas, worauf wir hinschauen dürfen mit Freuden. Und unser Ziel ändert auch unsere Perspektive heute. Wenn ich weiß, dass ich dem Leben entgegenlebe, wenn ich weiß, dass auf mich Jesus wartet und ich eigentlich auf etwas warte, das noch viel besser ist als mein Leben hier, dann ändert das die Perspektive, wie ich durch Leid gehe. Dann ändert das die Perspektive, wie ich dieses Leben lebe. Ich muss dieses Leben nicht festhalten in einer Art und Weise, dass ich sage, okay, das muss jetzt hier perfekt werden. Ich muss nicht auf mich selber bauen und das Gefühl haben, ich muss jetzt alles richtig machen, sondern ich weiß, das Beste kommt noch. Das ist die Perspektive, die das Geschenk der Gnade mit sich bringt. Paulus schließt diesen Text mit einer ganz wichtigen Verheißung. In Vers 9 geht er auf den Gott der Gnade ein. Er hat am Anfang in Vers 4 schon angeschnitten und gesagt, okay, es ist Gott, der diese Gnade geschenkt hat. Es ist Gottes Gnade. Und in Vers 9 schließt er mit dieser Verheißung, Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Nachdem er das Ganze ausgeführt hat und erklärt hat, was die Gnade Gottes bedeutet, was das beinhaltet und was das für unser Leben bedeutet, schließt er unterm Strich mit der Verheißung, Gott ist treu. Wir leben in einer Welt, die sich, glaube ich, stark ändert, wo wir wirklich nicht wissen, wie unser Morgen aussieht. Wie gut ist es, dass wir wissen, dass dieses Geschenk der Gnade gesichert ist. Gottes Treue sichert dieses Geschenk. Für heute, für morgen und bis wir irgendwann Jesus wiedersehen. Amen.